Beit Ben Yehuda. Die Studenten Kass und Ludwig berichten über ihre Zeit in Jerusalem und ihre Arbeit im historischen Haus.
Es ist toll, im Haus Beit Ben Yehuda untergebracht zu sein. Wenn man Jerusalem besucht, schreiben seine Gäste.
Es liegt im Jerusalemer Vorort Talpiot,
bietet Unterkunft für Besucher der Stadt
und ist auch ein Treffpunkt von Menschen unterschiedlicher Kulturen. Kasia kommt aus Polen, studiert in Deutschland und absolviert zurzeit einen Hebräisch-Sprachkurs. In Ben Yehuda Haus unterstützt sie das Team für 2 Monate. Hier hat sie Ludwig kennengelernt. Ludwig und Kasia betreuen Besucher des Gästehauses. Ludwig arbeitet auch mit älteren Menschen. Ben Yehuda ist Vater der modernen hebräischen Sprache. In Eliezer Ben Yehudas Haus befindet sich heute die Landeszentrale der Organisation Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.
YCBS, your international youth radio.
Mein Name ist Katarzyna und komme aus Polen, habe in Frankfurt Oder an der Viadrina Kulturwissenschaften studiert und danach in der kulturellen Kommunikation. Und ich habe festgestellt, dass ich, bevor ich so richtig ins berufliche Leben ansteige, dass ich noch so eine Pause brauche, Inspirationen, neue Eindrücke. Ich habe mich deswegen entschlossen, zuerst Hebräisch-Kurs zu machen. Wir sitzen jetzt bei Ben Yehuda im Garten. Dieses neue Hostel, das 10 Zimmer beherbergt, steht neben dem alten Haus von dem Eliezer Ben Yehuda. Kennst du die Geschichte von...
Aber selbstverständlich, Eliezer, wie heißt er?
Eliezer.
Eliezer, wie gesagt, bei der Aussprache bin ich mir nie sicher, wenn ich selber das irgendwelchen Leuten
erzähle. Ich muss auch nachdenken,
Eliezer. Na, der war jetzt wohl eine der wichtigsten Figuren für das moderne Israel, weil er eben das moderne Hebräisch erfunden hat in gewisser Maße.
Erfrischt, also
man erfrischt, sagt, ich, aufgefrischt, ja.
Ja, ich habe es auch gehört, das stimmt ja gar nicht, dass sie so fleißig Hebräisch gesprochen haben. Es ist auch ein bisschen eine Legende, aber nichtsdestotrotz.
Die Legende besteht auf jeden Fall,
ja, soweit ich weiß. Also genau, man sagt, dass wir jetzt, also dass das Haus von der ersten hebräisch sprechenden Familie bewohnt war. Also modernes Hebräisch sprechen.
Genau, genau. Familie. Also der Sohn von
Eliezer
Ben Yehuda war eben, war wirklich der erste, also so sagt man jedenfalls, der erste neue Hebräer, der erste
Genau, Kinder
Hebräer,
als Muttersprache ja. Neu Hebräisch gesprochen habe. Das stimmt. Also ist das auch etwas, es ist auch schön, dass die Familie, die das Haus an unsere Organisation gespendet hat, ist auch vielleicht ein, ist auch interessant, dass das.
Definitiv, ich finde es vor allem einfach als Beispiel für dafür, wie wir uns als Deutschen oder auch der deutschen Organisation hier in Israel begegnet wird. Also soweit ich es im Kopf habe, wurde das Haus ja von eben der Familie nicht von der Familie selber, aber auch von dem ehemaligen Bürgermeister Jerusalems, Teddy Kollek, übergeben als Geschenk und mittlerweile auch, wie gesagt, vollkommen ins Besitz von ASF übergegangen.
Kurz, Ludwig, zu dir was?
Zu meiner Person. Mein Name ist Ludwig Decke, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Bayern in Deutschland, bin seit fast genau einem Jahr jetzt hier in Israel und leiste einen Freiwilligendienst bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Wo wir uns befinden, ist das Beit Ben Yehuda. Das ist das einerseits ein Gästehaus, andererseits aber das zentrale Büro von ASF hier in Israel. Und unter anderem ist es auch meine Arbeitsstelle. Ich arbeite hier im Büro, 20 Stunden die Woche ungefähr, und beschäftige mich mit politischer Bildungsarbeit im weitesten Sinne. Ja, das zu mir und dem Ort hier.
Gut, also zu mir, ich arbeite hier auch etwas mehr als eigentlich 20 Stunden, also theoretisch müssen es 40 sein, aber es ist jetzt, also ich muss gar nicht so viel machen, deswegen, ja, ich betreue eher das Haus hier und die Gruppen, die hier kommen, das heißt, falls jemand jetzt irgendwie von den Gästen eine Frage bezüglich der Bussen und oder Reisen nach in Israel selbst hat, dann theoretisch bin ich die perfekte Ansprechpartnerin.
Und weißt du die ganzen Buslinien Jerusalems auswendig?
Also inzwischen weiß ich natürlich, wie kommt man denn zu uns, also wie heißen die nächsten Stationen und sogar auf Hebräisch. Und natürlich, welche Buslinien hierher kommen. Und natürlich inzwischen weiß man auch so Sachen wie komme ich jetzt von hier aus nach Jordanien. Ich habe auch einige Leute zufälligerweise oder beziehungsweise über die Person, die hier vor mir gearbeitet hatte, erfahren, was die nötigsten Fragen, also die wichtigsten Fragen, meistgestellten Fragen waren. Genau, also wie komme ich dann nach Tel Aviv Flughafen, wie komme ich nach Jordanien, sollte man nach Syrien wirklich nicht fahren und so weiter und so fort. Also eher touristisch.
Also kennst du dich jetzt nach, wie lange bist du hier?
Ein Monat und ich bleibe noch 2 Monate. Mhm. Also ich habe für mich als Ziel gesetzt, dass ich vor allem Sprache lerne. Ich lerne sehr gerne Sprachen, ja. Und deswegen habe ich hier ein Ulpan, das heißt Sprachschule, sofort irgendwie gefunden und ich bin brav 4 Tage die Woche in der Schule da und versuche hebräische Buchstaben irgendwie möglichst schnell zu lernen.
Respekt dafür, nicht schlecht, nicht schlecht. Wie gut ist dein Hebräisch?
Also inzwischen kann ich schon etwas über mich sagen, ich kann schon leichte Gespräche folgen. Und vor allem kann ich schon lesen und schreiben. Also natürlich, ich kann besser lesen natürlich als schreiben, weil die Schrift ist, die Orthographie ist einfach unmöglich. Aber ich bin schon zufrieden. Ich bin überrascht, wie schwer die Sprache ist einerseits und auf der anderen Seite, wie gut eigentlich unser Unterricht ist. Also wir sind jetzt nicht voll überlastet mit dem Stoff. Es ist angenehm. Obwohl ich, wie gesagt, neben der Arbeit auch noch diese Schule habe. Mhm. Und wie gut kannst du nach einem Jahr Hebräisch?
Na, es ist sehr peinlich zu sagen. Aber nach einem Hebräisch, ja, ein Jahr Israel kann ich bestimmt nicht viel besser Hebräisch als du.
Mhm. Na gut, aber Hebräisch ist wirklich schwer. Also wenn man jetzt keine Schule macht, ich denke, dass man generell Sprachen zu lernen muss, man systematisch.
Erstens das. Zweitens kommt man in Israel zu 90% mit Englisch sehr gut über die Runden. Und das habe ich
auch über Russisch, also mein Russisch hat sich so gut verbessert. Ja. Ich bin so gut geworden, ja.
Vor allem in Beersheba, da war ich einmal im Supermarkt, es haben wirklich alle Menschen um mich herum nur Russisch geredet. Kein Hebräisch, kein Arabisch, gar nichts, sondern nur Russisch.
Mhm. Ja, und Polnisch überraschenderweise kann man hier auch vielleicht nicht verbessern, aber man kann schon ab und zu Leute treffen. Also ich habe am Flughafen, ich wurde angesprochen von einigen Leuten, die auch von der gleichen Stadt kamen wie ich, also von Wrocław. Du hast zwar gesagt, du kannst kein Hebräisch, aber du hast ein Tattoo.
Ja, ich habe ein Tattoo, ja.
Also das ist ja auch Hebräisch.
Das ist auf Hebräisch und heißt Sipur.
Aha.
Also, weiß nicht, ob du das schon lesen kannst.
Sipur, ich kann es lesen. Ja. Das ist Sipur, also es ist eine Erzählung, Märchenerzählung.
Es ist vor allem Erzählung, Geschichte, Story im Englischen. Und na, ich habe es erst, ist nicht mal 2 Wochen alt, also ganz frisch. Und ich wollte unbedingt mein Jahr einfach in ein Wort packen, was natürlich fast unmöglich ist, auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Und deswegen habe ich überlegt, okay, was ist das Wertvollste, was ich in diesem Jahr eigentlich mitgenommen habe? Ein Jahr Israel. Und das waren definitiv die Erzählungen, Geschichten, Lebensgeschichten der Menschen, die ich getroffen habe. Bei mir waren es vor allem ältere Menschen, Juden, die ja schon seit Generationen gelebt haben in Israel oder in der Umgebung, aber auch natürlich Holocaust-Überlebende. Und
also ich denke, ganz viele auch Juden in der ganzen Welt, für die ist es immer noch Polen, also meine Heimat ist eher ein, also wird konnotiert noch wahrscheinlich sehr lange, nur mit dem, was halt in Auschwitz passiert ist.
Also das finde ich sehr spannend, muss ich sagen, weil ich zum Beispiel, obwohl ich sehr viel mit Überlebenden, mit alten Menschen, wie gesagt, zu tun habe, dass mir die Frage noch nie so gestellt worden ist. Mhm. Also mir wurde es nie zum Vorwurf gemacht, Deutsch zu sein. Mhm. Kann natürlich auch daran liegen, dass die viele Freiwillige schon mal mit Deutschen in Berührung waren. Aber das ist wirklich sehr interessant. Und ich finde es auch eine sehr interessante Frage, wie Polen auch hier in Israel und von Juden in aller Welt wahrgenommen wird. Mhm. Weil ja sehr viel passiert ist. Aber trotzdem es nicht das Tätervolk ist oder war, wie es die Deutschen zum Beispiel waren.
Na gut, aber ich denke, während die Deutschen vielleicht die Geschichte sehr intensiv aufarbeiten, ich meine schon an dem Beispiel von der Organisation ASF, also Aktion Sündezeichen, sieht man, dass die Deutschen seit vielen Jahrzehnten sich bemühen, die Geschichte aufzuarbeiten. Und das ist jetzt nicht nur ja, das sind jetzt nicht nur Christen, weil eigentlich die Organisation, also die Grundlage der Organisation waren christliche Vereine. Bist du jetzt, by the way, bist du jetzt irgendwie auch religiös oder bist du...
Ich bin komplett areligiös. Mhm. Hab das auch bei meiner Bewerbung hingeschrieben. Mhm. Also ich bin auf dem Papier Katholik, ja, mhm. und auch bin auch früher schon in die Kirche gegangen, aber es spielt für heute, für mich heute gar keine Rolle mehr.
Das heißt, es war kein Problem für dich jetzt?
Es war kein Problem und ich kenne mindestens ein Viertel oder fast sogar, oder sagen wir mal ein Drittel oder die Hälfte der jetzigen Freiwilligen haben ungefähr so das Ähnliche wie ich aufs Papier geschrieben, dass Glauben für sie keine Rolle spielt, auch christliche Werte an sich für sie nicht die Bedeutung haben, aber trotz allem war das kein Kriterium, auf das geachtet worden ist, auch bei der Auswahlrunde, die sehr hohe Levels gesetzt hat. Also es ist wirklich von, ich glaube, 400 Freiwilligen sind insgesamt in allen Ländern nur 130 ausgewählt worden und nach Israel wollten überproportional viele Leute. Arbeite eben neben meinem Bürojob arbeite ich nur mit alten Menschen zusammen und es ist einfach jeden Tag wieder ein Geschenk aufs Neue, also was sie mir erzählen, was ich für Eindrücke ihrer Vergangenheit mitbekomme. Das ist wunderbar.
Und ist das mehr für dich interessant, weil die Geschichte, also deutsch-israelische Geschichte, besondere, vor allem in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrhunderten besonders war? Oder ist das für dich besonders oder wichtig, die Gespräche mit den älteren Menschen, weil die Geschichte von den Menschen besonders interessant sind?
Ich glaube, sowohl das auch. Also ich bin hier nach Israel nur gekommen wegen der deutschen Geschichte im Speziellen, ganz besonders, weil ich mich davor ganz intensiv damit auseinandergesetzt habe, jetzt nach dem Jahr natürlich noch intensiver. Was dieses Jahr oder was ich durch dieses Jahr gelernt habe, ist, dass hinter der Geschichte oder dass die Geschichte das Ergebnis von unzähligen Einzelschicksalen ist, die man so, wenn man irgendwie drüber nachdenkt, überhaupt nicht auf dem Schirm haben kann. Also vor allem Stichwort im Shoah, Holocaust, war mir natürlich klar, dass es Schicksale einzelner Menschen waren, die die unsäglich gelitten haben. Aber wenn man vor ihnen steht, hier, wenn Sommer ist, das T-Shirt anhaben und die Nummer auf dem Arm tätowiert sieht, dann ist es schon was ziemlich Intensives und Eindrückliches. Und man sieht eben, dass hinter den ganzen Zahlen, Daten, Fakten, die man im Kopf hat, wirklich unglaubliche Schicksale stehen.